Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, 54 Mal steht sein Name im Neuen Testament, öfter als zum Beispiel Maria. Und damit nicht genug, jeden Sonntag wird sein Name weltweit in den Kirchen genannt, selbst auf den entlegensten Inseln, denn überall wird das Glaubensbekenntnis gesprochen. Nur drei Namen kommen darin vor: Jesus, Maria und Pilatus. Warum wird diesem Mann so viel Ehre erwiesen? Nur weil er zufällig Statthalter war, also Gouverneur in Judäa, in der Zeit, als Jesus dort für Aufsehen sorgte. Der römische Kaiser hatte Pilatus in diese notorisch unruhige Provinz geschickt. Man kann es als Strafe sehen oder als Anerkennung, dass der Kaiser es ihm zutraute, in Judäa für Ordnung zu sorgen. Aus anderen historischen Quellen wissen wir, dass Pilatus ein sehr durchgreifender, ja grausamer Statthalter war. Wenn es darum ging, die römischen Interessen zu verteidigen, war er alles andere als zimperlich. So einige politische Aufständische hat er hinrichten lassen, kreuzigen, ohne jeden Gerichtsprozess. Die Evangelien zeichnen merkwürdigerweise ein eher freundliches Bild von ihm. Pilatus glaubt nicht, dass Jesus wirklich des Todes schuldig ist. Er versucht, ihn sogar zu retten. War also Pilatus im Grunde seines Herrscherherzens ein anständiger Mensch? Die Bibelwissenschaft hat eine andere Begründung. Die Evangelien wurden zu einer Zeit geschrieben, als die junge Christenheit im Römischen Reich argwöhnisch beäugt wurde. Und deshalb wollten die Evangelisten zeigen, dass man dem Staat gegenüber loyal ist. Und so geht die Tendenz dahin, dass Pilatus nicht der eigentliche Jesusmörder war, sondern im Grunde vom Volk dazu gedrängt wurde. Fest steht aber, die Kreuzigung war eine römische Strafe, keine jüdische, und ihr Vollzug war auch nur den Römern erlaubt. Die jüdische Führungsschicht hat aber sehr wahrscheinlich mit Pilatus zusammengearbeitet, weil diese Jesusbewegung für Unruhe gesorgt hat und damit das brutale Eingreifen der römischen Besatzung drohte. Da wollte der Hohe Rat Jesus möglichst schnell ruhig stellen. Und Letzteres haben die Evangelien ganz stark hervorgehoben, historisch gesehen wohl zu stark und theologisch ziemlich problematisch, weil es dann in der Passionsgeschichte viel zu pauschal heißt, die Juden hätten die Hinrichtung von Jesus gefordert. Dabei war es aller Wahrscheinlichkeit doch nur die jüdische Führung. Den Hauptverantwortlichen, Pilatus, zeigen die Evangelien dagegen als Menschen, der hin und her gerissen ist, der nur unter Druck der Masse folgt. Ob das einen Herrscher aber wirklich entschuldigt? Pilatus zweifelt an der Schuld Jesu, ist vielleicht sogar beeindruckt von ihm, lässt ihn aber trotzdem verspotten und foltern. Er unternimmt einen Versuch, Jesus zu begnadigen, lässt ihn aber dann doch wieder fallen, um seine Ruhe zu haben, und entpuppt sich damit am Ende doch als zynischer, egoistischer Machtmensch. Liebe Gemeinde, was in aller Welt hat dieser Typ in unserem Glaubensbekenntnis verloren? Warum bekommt Pilatus einen so prominenten Platz in den Evangelien? Biblische Figuren sind ja oft deshalb von bleibender Bedeutung, weil sie typische Vertreter von uns Menschen sind. Weil sich die Leserinnen und Leser durch die Jahrhunderte an ihnen messen, sich entweder mit ihnen identifizieren oder von ihnen abgrenzen. Neulich habe ich eine Predigt gelesen, die das auch mit Pilatus versucht. Der Theologe Kai Scheunemann unternimmt den waghalsigen Versuch, diesen Pilatus als Identifikationsfigur hinzustellen. Zuerst hat mich das abgeschreckt, dann aber fasziniert, so sehr, dass ich ihn heute an diesen Gedanken meines Kollegen teilgeben möchte. So lade ich Sie ein, sich diesen Pilatus, wie ihn die Evangelien uns vorstellen, zu nähern. Tun Sie es ruhig mit Vorsicht und Vorbehalt, so wie ich. Denn, wie gesagt, dieser Pilatus war kein Heiliger. Niemand, den man als Vorbild nehmen möchte. Er ist ein Machtmensch, ein Egoist, ein Feigling, ein Ignorant, ein Rücksichtsloser und doch auch einer voller Angst und Unsicherheit. Und da taucht nun Jesus in seinem Leben auf. Er hatte ihn nicht eingeladen, man hatte diesen Unruhestifter hingezerrt vor seinen Richterstuhl. Pilatus wollte doch nur Ruhe und Ordnung. Warum musste dieser Jesus den so brüchigen Frieden in seiner Provinz gefährden? Warum konnte er nicht einfach wegbleiben, bei Herodes in Galiläa sein Unwesen treiben? Jetzt, als er hier in Jerusalem in Judäa auftaucht, ist Pilatus gezwungen zu entscheiden. Er ist Herr über Leben oder Tod. Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich loszugeben und die Macht, dich zu kreuzigen? Bedrängt er Jesus, um ihn zum Reden zu bringen. Aber Jesus schweigt. Und als die hohen Priester und die Ältesten das Amnestieangebot ablehnen, als sie lieber den Mörder Barabbas statt Jesus freihaben wollen, da fragt Pilatus: Was soll ich denn machen mit diesem Jesus, von dem es heißt, er sei der Christus? Das klingt hilflos nach Überforderung. Was soll ich denn machen mit diesem Jesus? Es lohnt sich an dieser Stelle auf die Stopptaste zu drücken und die Bedeutung dieser Szene zu erfassen, die theologische Symbolik. Da steht er nun, der Sohn Gottes, vor dem Richterstuhl eines dahergelaufenen Provinzfürsten, gibt sich widerstandslos dem Urteil dieses Menschen hin und schweigt. Da steht Gottes Repräsentant und Botschafter vor dem Richterstuhl eines menschlichen Herrschers, blutig geschlagen und halbnackt, machtlos und erniedrigt. Man muss sich an dieser Stelle bewusst machen, nach christlicher Theologie ist es Gott selbst, der da steht vor Pilatus. Was für ein irres Drama. Der Schöpfer des Universums steht vor dem Richterstuhl eines Menschen. Was für eine Verkehrung der Wirklichkeit, was für ein obszöner Tausch der Rollen. Wen wundert es, dass Pilatus ratlos fragt, was soll ich denn machen mit diesem Jesus? Und vielleicht ist es diese Frage, die nachhallt durch die Jahrhunderte, die uns mit diesem Pilatus verbindet, obwohl wir mit so einem eigentlich nichts zu tun haben wollen. Das macht die Passionsgeschichte ja zu schwerer Kost. Wer will sich schon in so einer Geschichte wiederfinden? Kann es sein, dass es diese Frage, diese Entscheidung ist, die wir mit Pilatus gemeinsam haben? Diese eigentlich unerträgliche Szene, der geschundene Gottessohn vor meinem Richterstuhl, vor meinem Urteil, vor meiner Entscheidung? Kann es sein, dass genau deswegen der Name Pilatus so oft in der Bibel auftaucht, deswegen jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis genannt wird, weil in diesem unüberbietbaren Gerichtsdrama es eigentlich gar nicht um Pontius Pilatus geht, sondern um dich und mich. Dass es genauso gut dort dein Name 54 Mal in der Bibel auftauchen könnte und mein Name im Glaubensbekenntnis am Sonntag weltweit gesprochen. Du bist Pilatus, ich bin Pontius. Genau wie er wurden wir zum Statthalter, zur Statthalterin eingesetzt. Unsere Provinz ist zwar nicht Judäa, aber was in unserem Leben geschieht, das bestimmen wir. Du bist die Statthalterin über die 24 Stunden deines Tages. Du bist der Statthalter über deinen Körper, über deine Gaben, Talente. Du bist die Statthalterin über deine Wohnung, dein Haus, dein Besitz, dein Auto, bis dein Kind den Führerschein gemacht hat. Und wie Pilatus möchtest du vor allem eins, dass Ordnung herrscht in deiner Provinz, in deinem Leben, dass alles einen geregelten Lauf geht, dass du die Kontrolle behältst, dass Frieden ist. Und auch wenn wir uns nicht mit diesem skrupellosen Herrscher auf eine Stufe stellen lassen müssen, das müssen wir wirklich nicht, aber manche Züge, die kennen wir auch. Der Machtmensch in uns, der Egoist, die Ignorante, der Feigling, die Rücksichtslose, der Mensch voller Angst und Unsicherheit. Und dann, eines Tages, kommt Jesus in deine Provinz, in dein Leben. Du bist hin und her gerissen von ihm, dich fasziniert seine Art, mit Menschen umzugehen. Du bewunderst seinen Freiheitsdrang, du sehnst dich nach der Hoffnung, die ihn umweht, nach der Heilung, die er verspricht. Aber dieser Jesus bringt eben auch Unruhe in dein Leben. Seine Vision vom Leben überfordert dich. Sein Auftrag setzt dich unter Druck. Seine Ansprüche ärgern dich vielleicht sogar manchmal. Und eigentlich willst du doch nur deine Ruhe. Warum lässt dieser Jesus dich nicht in Frieden? Aber plötzlich wird er vor deinen Richterstuhl gezerrt. Du wolltest es nicht, aber da steht er nun und die Frage schwebt im Raum, was soll ich denn machen mit diesem Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Da steht er nun, der Sohn Gottes, Gott selbst, vor dem Richterstuhl deines Lebens, schweigend und widerstandslos. Da steht er, der Sohn Gottes, Gott selbst, vor dem Richterstuhl von uns Menschen, blutig geschlagen von spottenden Philosophen und Religionskritikern, machtlos und erniedrigt durch die gleichgültige Masse, die sich ärgert, dass am Karfreitag der Osterrummel abgesagt wird, aber viel mehr, viel schlimmer noch erniedrigt durch den Missbrauch in der Kirche. Da steht er, der Sohn Gottes, Gott selbst, vor dem Richterstuhl auch deines Lebens und wartet schweigend auf dein Urteil. Wie stehst du zu mir? Bist du für oder gegen mich? Das ist Karfreitag. Was soll ich denn machen mit diesem Jesus, von dem es heißt, er sei der Christus? Wie Pilatus stehen wir vor der Entscheidung. Wir können überfordert wie Pilatus vor dieser schweren Entscheidung kapitulieren, unsere Hände in Unschuld waschen und Jesus abschieben, ihn aufgeben, ihn unseren Plänen, unserer Bequemlichkeit, unserer Angst opfern. Wir können wie Pilatus den Schein von Anständigkeit wahren, die Tradition pflegen, das Andenken als Jesus, als bedeutende Figur. Pilatus ließ eine Tafel über dem Kreuz auf das Kreuz nageln, auf der stand der König der Juden. klingt wie eine letzte Ehre, die Pilatus ihm erweist, aber eben König der Juden, nicht mein König. Und diese Haltung hat Schule gemacht, bis heute. Jesus ein guter Mensch, aber nicht mein Herr. Traditionspflege ohne persönliche Konsequenzen. Was soll ich denn machen mit diesem Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Es ist diese Frage, die uns mit Pilatus verbindet. Nein, identifizieren möchte ich mich nicht mit ihm, aber seine Frage bleibt auch für uns relevant. Die Antwort der meisten war und ist, sie wenden sich ab, sobald es kompliziert wird. Aus Angst oder aus Enttäuschung, wie das Volk am Karfreitag. Was hatten sie für Hoffnung an ihn geknüpft? Sie wollten heil werden, aber viele blieben krank. Sie wollten von allen Lasten befreit werden, aber die Römer blieben ihre Herrscher. Und auch heute bleiben ja Lasten, bleiben Krankheit, Tod. Glauben wird manchmal enttäuscht und konsequente Jesus-Nachfolge stürzt auch heute manchmal in Konflikte. Also fliehst du und versteckst dich, wie die Jünger damals, bringst dich in deinem Alltag in Sicherheit, nur nicht auffallen, Hauptsache Ruhe. Aber in Ruhe lässt dich diese Frage nicht. Und eines Tages machst du dich doch auf, wie Maria aus Magdala in der Nacht des dritten Tages, im Schutz der Dunkelheit auf dem Weg zum Grab, voller Zweifel, ohne Hoffnung, aber unverhofft begegnest du ihm. Und plötzlich ist sie wieder da, die Karfreitagsfrage. Was soll ich denn machen mit diesem Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Und du bekommst eine neue Chance zu antworten. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus. Amen.